Hallo, Kai Hafes.
Hallo, Herr Hafes, hier ist Holger. Ich rufe an wegen einer Ostberichterstattung. Sie sind Professor für Kommunikationswissenschaften mit dem Schwerpunkt vergleichende Analyse von Mediensystemen und Kommunikationskulturen. Sie vermessen Inhalte. Spätestens seit dem Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 wird den deutschen Medien vorgeworfen, einseitig im Sinne Israels zu berichten, das Leid der Palästinenser, neuerdings auch das Leid der Libanesen zu ignorieren. Vorher scheint mir der Vorwurf lauter gewesen zu sein, dass sie Israel zu sehr als Aggressor darstellen würden, obwohl ja Israel andauernd angegriffen würde. Sie haben sich die Nahostberichterstattung der letzten Jahrzehnte angesehen. Welcher dieser Einseitigkeitsvorwürfe stimmt denn jetzt eigentlich, falls überhaupt einer berechtigt ist?
Also zu dem ganz aktuellen Krieg Gaza gibt es eigentlich noch keine fundierten Studien. Von daher kann ich da nur Trendeinschätzungen geben. Was die zurückliegenden Jahrzehnte angeht, bin ich der Meinung, dass eigentlich die palästinensische Seite und die arabische Seite in deutschen Medien generell zu schlecht dasteht. Also wir haben einen gewissen tendenziellen pro-israelischen Bias eigentlich über die Jahrzehnte. Man kann das verfolgen, die Konjunktur. In den 60er Jahren war das sehr ausgeprägt. Da war die ganze Bundesrepublik, zumindest Westdeutschland, Ost, also DDR funktionierte anders, weil es ja auch eine mehr oder weniger kontrolliertes Mediensystem war. Aber die Bundesrepublik war eindeutig publizistisch auf der Seite Israels. Das war noch so ein Nachklang des Zweiten Weltkriegs, des Holocaust und so weiter, ganz einig. Das hat sich dann relativiert in den 70er und 80er Jahren. Auch durch politische Einflüsse, dann kam die Erdölkrise, hat man sich zu den arabischen Ländern stärker geöffnet. Das hat sich auch publizistisch niedergeschlagen mit so einer gewissen Besserung, sagen wir mal, in den 80er Jahren. Aber immer, und das ist so die Generalregel eigentlich, immer wenn Israel in einem gewaltsamen Konflikt ist, tendieren deutsche Medien dazu, eigentlich auf der israelischen Seite stärker zu stehen. Ganz, ganz häufig wird dann auch der Antisemitismusdiskurs angeworfen. Das heißt, Kritik an Israel wird in die Nähe des Antisemitismus gebracht. Manchmal zu Recht, oft auch zu Unrecht. Aber da könnte ich Ihnen Beispiele aus dem Jahr 82 aus der Taz geben, wo genau das passiert ist. Also ein linker Diskurs, der kippt in den Antisemitismusvorwurf. Und so läuft das eigentlich durch die Jahrzehnte. Zweite Intifada, erste Intifada. Also in der deutschen journalistischen Kultur scheint es sowas wie einen Reflex zu geben, Israel gerade in Krisenzeiten sehr, sehr stark zu schützen, das palästinensische Leid nicht so stark zu visualisieren. Wenn Sie das vergleichen mit internationalen Medien wie Guardian, haben Sie ein ganz anderes Stimmungsbild. Haben Sie viel deutlicher die 40.000 palästinensischen Opfer, während man in Deutschland doch sehr, sehr stark auf die 1.500 oder so israelischen Opfer schaut, die sehr stark highlightet und bei der arabischen Seite eher die Täterseite beleuchtet. Hamas, Hisbollah, das steht im Vordergrund. Also wir haben tendenziell arabische Täter und israelische Opfer in deutschen Medien. Da sind wir mit den Österreichern vielleicht zusammen international so ein klein wenig einzigartig. Das passiert so in anderen Ländern nicht. Und das hat sicherlich was mit der deutschen Geschichte zu tun. Aber es ist auch, glaube ich, komplizierter. Es hat wohl auch was mit der aktuellen deutschen Politik zu tun, die einfach, naja, Israel zur Staatsräson erklärt hat. Das war nicht immer so, wie gesagt. Aber im Moment sind wir fast wieder in einem Zyklus, wo wir sagen können, wir sind wieder bei 67 angelangt. Wir sind wieder in einer Einseitigkeit, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten eigentlich so ein bisschen verlernt hatten. Sie erinnern sich, sind ja fast meine Generation, an den Osloer Friedensprozess der 90er Jahre. Doch das waren andere Stimmungsbilder, eine andere Politik und ein anderer Impuls. Aber das war sozusagen ein kurzes Aufflackern einer sehr positiven medialen Berichterstattung, sagen wir zwischen 93, 95, 96, mit dem Tode von Yitzhak Rabin, der ja durch einen jüdischen Extremisten ermordet wurde, hat sich das wieder abgeflacht.
Der israelische Ministerpräsident damals.
Und seitdem gilt die Regel, wenn Israel in irgendwelche Gewalthandlungen verstrickt ist, rücken die großen deutschen Medien ganz stark in Richtung Israel. Und wir haben da so einen kleinen, naja, wie soll man es denn nennen, einen kleinen blinden Fleck auf der Linse. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, um das mal ganz klar zu machen. Es gibt ein Internierungslager der Israelis in der Negev-Wüste. Sde Teiman heißt das. Das können Sie auf Wikipedia nachgucken, ist kein Geheimwissen. In diesem Internierungslager, das ist sowas wie Guantanamo. Da sitzen palästinensische Menschen interniert, da sitzen sogar Kinder interniert. Man spricht von Folter und so weiter. Ich kann mich nicht an große deutsche Beiträge zu diesem Thema erinnern. Hier und da ist es mal einen einzelnen kleinen Beitrag in einem Medium wert gewesen, aber das ist kein großes Thema. Bei den Amerikanern war Guantanamo in unserer Berichterstattung großes Thema, bei Israel ist es das nicht. Nur mal diesen kleinen Indikator zu nehmen, um zu verstehen, welche zum Teil vielleicht auch unbewussten Sensibilitäten wir offensichtlich im Journalismus haben, um Israel möglichst, sagen wir mal, in seiner Opferposition zu belassen. Deutsche Medien tun sich sehr schwer, auch die Täterseite Israels zu sehen. Ich benutze nicht den Begriff des Genozids, aber von Staatsterrorismus muss man hier und da schon reden. Und das ist etwas, was Sie in den deutschen Medien im Grunde nicht finden, meines Erachtens. Und hier sehen Sie eine gewisse Einseitigkeit. Das sieht man auch weltweit so. Wenn ich auf Konferenzen bin, international, werde ich immer darauf angesprochen, was hier eigentlich los ist in der deutschen Öffentlichkeit. Aber naja, dafür sind wir ja hier, darüber zu reden.
Sie haben eben den Guardian als Beispiel angeführt für eine gegenteilige Art und Weise der Berichterstattung. Macht der Guardian sich dann auf der anderen Seite schuldig, zu einseitig die arabische Seite einzunehmen oder schaffen die es da, ausgeglichen zu bleiben?
Also meines Erachtens schaffen die das gut, ausgeglichen zu sein. Natürlich kann man sich im Einzelnen streiten und auch da müsste man eine genaue Analyse haben. Aber mein Grundgefühl, ich vergleiche jeden Tag Süddeutsche Zeitung, Zeit, Spiegel und so weiter mit Guardian und solchen Medien. Und meines Erachtens schafft man es sehr gut, sowohl die Bedrohung Israels als auch die Bedrohung und Vernichtung auf der arabischen Seite zu sehen, visuell und begrifflich ins Bild zu heben und noch eine andere Sache zu machen, die wir, glaube ich, auch gerade komplett versäumen, nämlich Stimmen in der eigenen Gesellschaft einzufangen. Also das ist ja auch eine ganz große Problematik. Palästinensische Demonstrationen in Deutschland werden tendenziell stigmatisiert, manchmal zu Recht, weil da auch Akteure dabei sind, die tatsächlich sowas wie einen antisemitischen Hau haben. Das muss man nicht ins Bild setzen, das verstehe ich schon, aber ich kenne sehr viele Demonstranten, Demonstrantinnen, die alles andere als Radikale sind, die friedlich demonstrieren wollen. Es passiert sehr selten, dass wir das machen. Wir holen die arabischen Stimmen sehr, sehr wenig ins Boot. Und eine Redakteurin des Bayerischen Rundfunks hat mir vor ein paar Tagen gesagt, na ja, im Grunde geht auch kaum ein Journalist hin zu diesen Demonstrationen. Also sie sei neulich mal dort gewesen, auf mehreren in Berlin. Und man habe sie freudig begrüßt als eine von wenigen Journalistinnen, die sich überhaupt rantraut. Und das, finde ich, sind Dinge, das macht der Guardian durchaus besser. Also sie finden dort Stories von palästinensischstämmigen Briten oder in Großbritannien lebenden Menschen, die ihren Beitrag und ihre Sichtweise ebenso zum Besten geben wie Juden, Jüdinnen, Israelis und so weiter. Und das finde ich einen schönen Pluralismus. Also ich glaube, wir können da noch ein bisschen was lernen. Selbst in großen angloamerikanischen Medien wie CNN schafft es einer wie Bernie Sanders, ne, linker Demokrat und so weiter, eben mal schon vor einem halben Jahr einen israelischen Waffenboykott zu fordern. Ich möchte das deutsche Medium sehen, dass das so im Interview ins Bild setzt. Ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen. Da müssen wir lernen, wir müssen dazu lernen, pluralistischer zu werden. Dieser Konflikt ist 50, 60, 70 Jahre alt und er hat definitiv zwei Seiten, zwei Täterseiten, zwei Opferseiten. Und wir werden das nicht verstehen, wenn wir reflexhaft Staatsräson schreien und, sagen wir mal, politische Logiken in den Medien imitieren. Da brauchen wir mehr Autonomie, wahrscheinlich auch mehr Kompetenz, Hintergrund und Geschichte.
Es ist ja häufig auch zu hören, unsere Medien würden sich zu sehr auf Informationen der israelischen Armee verlassen oder sie würden sich zu sehr auf Informationen der Hamas verlassen. Was Sie da gerade beschreiben, das würde ja bedeuten, dass unsere Medien durchaus eine bessere Wahl hätten, weil die ausländischen Medien es ja auch hinbekommen. Ist das so?
Ja, das sehe ich so. Also ich unterrichte ja auch viel im Bereich von Kriegskommunikation und da gibt es natürlich einige grundsätzliche Dinge, die man verstehen muss. Jeder Staat, jede paramilitärische Organisation führen in Gewaltkonflikten Propagandakämpfe. Also im Grunde müssen wir all diese Quellen zur Seite schieben. Also wir dürfen ihnen nicht glauben. Die Wahrheit liegt nicht in der Mitte zwischen Propaganda und Gegenpropaganda, sondern sie liegt ganz woanders. Und Ihre Frage ist natürlich absolut berechtigt, wie komme ich da an legitime Sichtweise?
In Israel kann ich ja als Journalist frei rumreisen und berichten, aber aus Gaza ist ja derzeit überhaupt keine internationale unabhängige Berichterstattung möglich. Also wie kriegt man das denn dann noch sauber hin?
Gerade das israelische Militär schränkt ja die Handlungsweisen und Handlungsmöglichkeiten von Journalisten in den palästinensischen Autonomiegebieten seit Jahren und Jahrzehnten an. Es gab mal eine Zeit, da hatten die 400 Gesetze in diesem Bereich. Also es ist gerade Israel, was hier die Bewegungsfreiheit von Journalismus einschränkt. Nein, aber es gibt Möglichkeiten natürlich über humanitäre Organisationen, die vor Ort sind. Es gibt alternative Quellen. Deutschen Journalismus wird zum Beispiel kaum Amnesty International noch als Quelle benutzt. Als ich mal einen Journalisten gefragt habe, warum das so ist, hieß es, naja, die hätten mal einen Bericht rausgebracht über Israel als Apartheidstaat und seitdem seien die sozusagen unten durch. Das ist natürlich nicht ausreichend. Das ist eine alte, glaubwürdige Organisation im Prinzip. Man kann einzelne Berichte und Terminologien kritisieren, aber natürlich muss man diese humanitären Organisationen als allererste und glaubwürdigste Quelle bezeichnen. Auch die Ärzte, die Hilfsorganisationen und so weiter. Und eine zweite Lehre ist natürlich, dass ein großes Krisenmanagement überhaupt nur funktioniert, wenn man in den Regionen auch vernetzt ist über bestimmte Quellen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn man ab Tropf der israelischen Regierung hängt. Also ich sage es mal ein bisschen böse, weil ich jetzt ja auch schon länger im Geschäft bin, aber ich hatte neulich eine auch öffentlich gesendete Diskussion mit dem Israel-Korrespondenten des Deutschlandfunks, wo er mich vor laufendem Mikrofon dann fragte, ob man gegenüber israelischen Staatsquellen kritisch sein müsste. Also ich war ehrlich gesagt über die Frage sehr erstaunt. Natürlich muss man das. Und natürlich sind viele dieser Informationen der israelischen Regierung im Moment strategische Kommunikation. Also da geht es eindeutig darum, Weisheiten in die Welt zu setzen, die wir nicht überprüfen können, ob unter dem Shifa-Krankenhaus ein Waffenlager der Hamas war. Das wissen wir bis heute nicht genau und. Also allergrößte Vorsicht, alternative Quellen suchen, auch arabischen Journalismus als Verbündeten begreifen. Ich finde das schade. Es gab mal eine Zeit, so vor 10, 20 Jahren, da war Al Jazeera ja in aller Munde. ZDF hat ein Kooperationsabkommen mit denen. Ich habe jetzt gerade Al Jazeera besucht, nicht weil ich ein Riesenfan unbedingt von dem Sender, da gibt es auch problematische Tendenzen, aber sie machen natürlich auch gute Arbeit. Die holen zum Beispiel immer auch israelische Stimmen in ihre Sendungen ein. Also das ist nicht schlecht. Und da gut vernetzt zu sein und sich da gut auszutauschen, im Kontext der internationalen Korrespondenten ist eine der Hauptaufgaben. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die deutschen Korrespondenten nicht alle dazu neigen. Es gibt Ausnahmen, es gibt hervorragende deutsche Korrespondentinnen, muss ich mit Sternchen jetzt auch sprechen. Aber das ist nicht durchgehend der Fall. Manche machen da doch eher, hängen am Ticker, hängen an den Nachrichtenagenturen, reproduzieren das und machen das, was ich so die Inszenierung von Authentizität manchmal nenne, berichten dann aus Tel Aviv über Kämpfe in Gaza, was einfach nicht funktioniert. Man muss auch dazu fügen, natürlich, dass es im Moment lebensgefährlich ist. Das ist gar keine Frage. Also ich meine, ich weiß gar nicht, wen man ethisch vertretbar in ein solches Feuer schicken kann. Aber es gibt Möglichkeiten, hinter den eigentlichen Kampflinien doch nah an Ergebnisse ranzukommen, zu recherchieren. Man muss in der Region dann doch am Ende mobil sein. Man muss heute natürlich auch über soziale Medien. Das muss aber alles gut vorbereitet sein. Also das ist nichts, was man auf Knopfdruck abspielen kann. Man braucht eigentlich ein vorauseilendes Early Warning System. Und ein Krisenmanagement, was funktioniert. Jetzt sagen Ihnen aber viele Macher in Deutschland, Medienmacher, Auslandsjournalismus interessiert doch keinen. Das habe ich von ganz bekannten Intendanten, wurde mir das schon ins Ohr geflüstert. Ich will jetzt mal keine Namen nennen. Und jetzt zum Schluss auch wieder, vor kurzem wurde mir das von einem Redakteur bestätigt. Es ist leider so, dass ich das so ein bisschen bestätigen muss. Und darum die Referenz auch in Bezug auf britische oder amerikanische Medien. Bei aller Kritik, die auch da möglich ist, ist dort ein anderes Niveau an internationaler Berichterstattungskultur doch manchmal erkennbar. Da wird mehr investiert. Das hat wohl noch was mit der kolonialen Vergangenheit zu tun, dass man einfach internationale Debatten etwas höher einschätzt und die eigene Stellung, die eigene Position eben auch des eigenen Landes da stärker verortet. Würde mir wünschen, in Deutschland, großes Industrieland, dass wir da etwas mehr investieren, statt also Korrespondentenstellen noch abzubauen. Öffentlich-rechtlich haben, glaube ich, wie viele Korrespondenten? 4 oder 6. Fernsehkorrespondenten für ganz Afrika oder so. Es reicht einfach nicht. Ne?
Was Sie da so sagen, das erschüttert so ein bisschen meinen Eindruck, dass man in der Berichterstattung über den Nahostkonflikt ausschließlich Fehler machen kann. Ist das gar nicht so?
Also sehe ich persönlich überhaupt nicht so. Ich bin natürlich seit 30 Jahren mit diesem Konflikt und mit dieser Region verbunden. Ich war ja früher im Deutschen Orient-Institut, was heute German Institute for Global Affairs in Hamburg ist, war ich zuständig für palästinensische Autonomiegebiete. Ich bin da eingearbeitet und habe vielleicht, sagen wir mal, einen Überblick über den Konfliktverlauf, den jetzt nicht jeder und jeder auf Knopfdruck hat, aber den kann man sich verschaffen. Also die Vorstellung, dass das alles unentschlüsselbar ist und dass das sowieso so wirr ist, dass man am besten gleich kapituliert, das kann ich nicht bestätigen. Also ein Studium der historischen Kontexte, sich Kompetenz drauf zu packen, sich, wie gesagt, ein gutes Krisenmanagement als Redaktion zu überlegen und als Verlagshaus. Ich denke, das ist wichtig, das ist keine Einzelleistung eines Journalisten. Da muss eine Institution ran. Und vielleicht auch in der Ausbildung was zu tun. Im Grunde muss schon in der journalistischen Ausbildung die internationale Komponente verstärkt werden. Sprachenlernen ist natürlich nicht ganz so unwichtig. Wir haben kaum Korrespondenten, die die lokalen Sprachen Asiens sprechen, zum Beispiel, oder Afrikas. Also man müsste aber strukturell einiges ändern und es nicht so Einzelkämpfern und Kämpferinnen überlassen, die wir haben. Wir haben exzellente Leute. Aber es sind wenige und die sind selbst häufig in so einer festen, freien Existenz, sind Satelliten eigentlich der großen Anstalten. Charlotte Wiedemann, um mal einen Namen zu nennen, eine verdiente Auslandsjournalistin, war, glaube ich, nie fest angestellt. Die Besten sind nicht im Kern der Hierarchie aufgehoben. Und da ist das nächste Problem, denke ich. Wir haben ein Hierarchieproblem, wenn es um diese ganzen Dinge geht. Es haben mir viele Journalisten und Journalistinnen im letzten Jahr gesagt, dass in den Redaktionen eine bestimmte, zum Teil auch schwer bestimmbare Drucksituation entsteht. Das funktioniert nicht so, dass der Bundeskanzler da anruft. Aber irgendwie herrscht eine gewisse Angst, gerade bei den nicht so etablierten, in der Hierarchie nicht so oben angesiedelten Redakteuren, bestimmte Grenzen im Diskurs zu überschreiten, Israel vielleicht einmal zu viel zu kritisieren. Ich habe bis heute nicht so ganz verstanden, ob die Angst berechtigt ist, ob sie nicht berechtigt ist, ob sie eingeredet ist, aber sie ist da. Es gibt nicht wenige kritische Journalistinnen in diesem System, die ihre Potenziale nicht abrufen und die ich dann auf Tagungen treffe und wo wir uns gegenseitig sozusagen therapeutisch vorheulen, was wir alles im Beruf nicht realisieren können. Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber es ist tendenziell so und das finde ich eigentlich schade. Das heißt, da ist irgendwas in diesen Redaktionskulturen auch nicht ganz richtig. An führenden Positionen sitzen Leute, die häufig nicht die großen Kompetenzen haben in internationalen Fragen, die vielleicht politisch auch festgelegter sind hier und da, die aber in den großen Krisenmomenten der Politik eigentlich die Spezialisten häufig beiseite drängen. Dann die Leitartikel schreiben, die Linien dann plötzlich vorgeben wollen und so weiter, während sie das Feld sonst vielleicht diesen Spezialreportern überlassen. Und also das ist eine systemtheoretische Dysfunktionalität, würde ich mal sagen, die mir nicht gut gefällt. Also gerade in Krisenzeiten sollten die Spezialisten ran und nicht umgekehrt. Die Generalisten sozusagen, die dann das Zepter wieder in die Hand nehmen, das ist häufig nicht sehr ratsam und es kommt nicht das Beste raus. Also deswegen ist man international doch sehr enttäuscht, gerade von deutschen Medien. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber die Enttäuschung ist weltweit groß. Wir werden in Amerika beachtet, wir werden in Asien beachtet und so weiter. Und man fragt sich so ein bisschen, nicht nur, was ist mit der deutschen Politik los, die nicht wirklich Israel kritisiert, anders als Spanien oder Frankreich. Schauen Sie sich jemand an wie Macron, der einfach mal ein Waffenembargo gegen Israel fordert. Die Spanier, die Palästina als Staat anerkannt haben, unilateral und so weiter. Übrigens führende deutsche Diplomaten, die das auch durchaus weiterempfehlen. Allerdings erst, wenn sie aus dem Dienst ausscheiden, während sie im Dienst sind, ist das eher nicht möglich. Also in Politik und auch im Journalismus, meine ich, haben wir so ein bisschen ein inneres Meinungsfreiheitsproblem an der Stelle. Es mag nicht generell der Fall sein, aber hier wirkt etwas, was vielleicht ein diffuser Druck ist. Das ist eine Mischung aus Vergangenheit, schlechtem Gewissen, aber auch politischer Angst. Und man sieht ja auch die Politik agieren in einer Weise, die ungewöhnlich ist. Also wenn pro-palästinensische Demonstrationen an jeder Ecke verboten werden, frage ich mich manchmal, hätte man mit der gleichen Konsequenz Pegida verboten, hätte es Pegida nie gegeben als rechtsradikale Bewegung. Also da passiert ja plötzlich, ist ja der Staat in einer Weise präsent bei diesem Thema, wie wir das sonst eigentlich gar nicht kennen. Führende deutsche Universitäten, Uni Köln, laden berühmt Philosophen und Philosophinnen Nancy Fraser aus von Vorträgen, weil die irgendwie einen Boykottaufruf gegen Israel irgendwie mit unterschrieben haben, was meines Erachtens deren Recht in einer liberalen, meinungsfreien Gesellschaft ist, solange sie nicht zur Gewalt aufrufen und so weiter, was Nancy Fraser nie getan hat. Aber der Präsident der Uni Köln hat dafür gesorgt, dass die Dame nicht in Köln reden kann. Das sind ja Interventionen, die völlig ungewöhnlich sind, die aber vielleicht Angst ins gesamte System spülen. Hier ist offensichtlich Politik, die nicht mit sich spaßen lässt. Hier sind Institutionen und so ein bisschen habe ich auch die Frage, wie läuft das eigentlich in den Medien? Ich gebe aber zu, ich habe keine endgültige Antwort darauf, aber ich gebe Ihnen so ein bisschen ein Stimmungsbild von Leuten wieder, die in den Redaktionen arbeiten.
Wir haben also eine, ich nenne es mal Voreingenommenheit der ersten drei Gewalten und die vierte Gewalt macht ihren Job nicht richtig, als vierte Gewalt, nämlich die ersten drei Gewalten zu überprüfen oder zu kontrollieren. das zu lösen, so wie Sie es gesagt haben, also historische Kenntnis, alles Strukturen, das zu lösen, das ist ja eine Generationenaufgabe. Also Sie können das jetzt nicht einfach mal über eine Redaktion stülpen und dann funktioniert's. Wo würden Sie anfangen, dieses Problem zu lösen?
Also ich habe jetzt ja 3 Jahre lang für das Innenministerium in einem Expertenrat zur Muslimfeindlichkeit gearbeitet und dort haben wir anonymisiert Befragungen mit Journalisten und Journalistinnen in Deutschland gemacht, die so ein bisschen Migrationsfachexperten und Expertinnen sind. Es war ganz interessant. Wir mussten das anonymisieren, weil auch die Angst hatten, Dinge zu sagen, die ihre Anstalten nicht wollen. Es sind aber ganz etablierte deutsche Medien, etablierte deutsche Journalisten, Journalistinnen. Wenn ich ihnen die Namen sagen würde, würden sie sagen, ach so, die. So, und die kamen eigentlich dazu, dass, sagen wir mal, in den Redaktionen langsam so etwas wie eine kritische Masse heranwächst bei manchen Themen. Gerade was Thema Rassismus angeht, was Thema Migration angeht. Wir haben so ganz, ganz schleichend und langsam hier so einen Generationenwechsel, wo wir merken, okay, da ist eine veränderte Bevölkerung, da ist eine veränderte Einwanderungslage und die macht sich auch professionell bemerkbar. Sie ist aber erst, ich würde mal sagen, so im unteren Drittel der Hierarchien angekommen. Ich kenne eine Ausnahme, frühere Studentin von mir, Özlem Topçu. Ich glaube, sie ist stellvertretende Ressortleiterin Ausland beim Spiegel. Aber das ist die Ausnahme von der Regel. Also wir müssen anfangen, diese Potenziale in den Redaktionen in einer Weise zu bündeln, dass die interne Pluralität verstärkt wird. Die müssen auf sich aufmerksam machen und ich bin der Meinung, dass eigentlich Journalistenverbände und Journalistengewerkschaften hier tätig werden müssten. Das ist eigentlich deren indigene Aufgabe. Stichwort journalistische Ethik, ne? Antirassismus, auch Internationalität. Hier geht es ja um humanitäre Fragen. Also ich habe mal einen Vortrag gehalten über humanitären Journalismus. Wenn hier 40.000 und mehr Araber ermordet werden, Tausende von Israelis, dann ist das eigentlich eine Situation, wo wir von einem humanitären Journalismus sprechen können und von der ethischen Frage und wo ich eigentlich die journalistischen Verbände und Gewerkschaften in ihrer Verantwortung sehe. Sie müssten eigentlich dafür sorgen, dass die Unzufriedenheit im Journalismus, die ich sehe, ich könnte Ihnen Dutzende von Namen nennen, von deutschen, in großen Redaktionen tätigen Journalisten, dass die kanalisiert wird, dass da ein Gespräch geführt wird, dass die innere Meinungsfreiheit hinterfragt wird. Das können wir nicht einmal im Jahr bei Netzwerk Recherche machen und dann nach Hause gehen und es passiert nichts. Sie haben natürlich völlig recht, dass Auslandsberichterstattung ein Strukturwandel bedarf, den man nicht von heute auf morgen bewerkstelligen kann. Ich kritisiere das seit 25 Jahren und dennoch ist wenig passiert und eigentlich drehen wir uns immer im Kreise. Wir sind in so einer komischen Situation, dass zwar alle von Globalisierung reden, aber die medialen Strukturen dafür im Grunde seit Jahrzehnten fast eher rückläufig sind. Und wir deswegen auch bei Verbrauchern ein ganz schwankendes Auslandsinteresse haben. Also das Interesse ist dann kurz hoch bei Russland, kurz hoch bei Israel, immer in die Krisen und Konflikte, 9/11, und schwappt sofort, sackt sofort wieder ab. Also ich glaube, dass die Konsumenten auch über Prozesse, die innerhalb von Europa ablaufen, innerhalb der EU, zum Teil gar nicht gut informiert sind. Was wissen wir über bulgarische, rumänische Innenpolitik? Was lesen wir darüber in den Medien? Herzlich wenig. Also hier müssen Dinge getan werden und ich setze eher auf so einen Bottom-up-Prozess, also dass aus den Redaktionen heraus sich vielleicht, naja, ich will es mal, eine kleine Revolution entwickelt, die journalistische Profession vielleicht grundlegend verändert. Ich glaube, das hätte mehrere Wirkungen. Es würde auch diesem ganzen Gerede von Pressekrise und Medienkrise und so weiter so ein bisschen entgegenwirken. Wir hätten eine neue Qualitätsbewegung. Diese ganzen Reformdiskussionen der Öffentlich-Rechtlichen, die funktionieren immer nach so einer Sparsamkeitslogik. Da wird die eine oder andere Sendung abgesetzt, aber es werden eigentlich keine Qualitätsdebatten geführt. Und das finde ich eigentlich schade. An der Stelle könnten wir wirklich was tun. Und wir, also meines Erachtens müssen wir was tun, um das Produkt Journalismus dahingehend zu schärfen, dass es wieder besser wird als irgendwelche beliebigen Informationen im digitalen Raum. Also ja, dickes Brett, was wir einfach bohren müssen. Natürlich könnte man auch von der Seite der Chefredaktion, der Verlagsleitung was tun. Hier gibt es nur natürlich 2 Dinge zu sagen. Wir haben in Deutschland Verlage wie den Springer Verlag, die in ihren Statuten das die Staatsräson Israels drin haben. Das heißt, der Springer Verlag hat, das ist ein Erbe von Axel Springer, ein besonderes Schutzinteresse an Israel. Also hier ist der Bias sozusagen offizialisiert. Ich weiß nicht, ob man im Hause Springer da viel machen kann an der Stelle. An anderer Stelle haben wir durchaus mal versucht, Chefredakteure zusammenzubekommen im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz, um Reformdebatten auch von oben anzustoßen. Reaktion war, niemand wollte kommen, nur Kai Diekmann von der Bild-Zeitung. Das war uns zu wenig. Nichts gegen Kai Diekmann von der Bild-Zeitung. Ich fand das gut, dass er immerhin zugesagt hat. Aber Sie können sehen, dass das Reforminteresse in den Verlagsspitzen und oberen Hierarchieebenen nicht sehr groß ist. Medienkritik, wie wir sie auch jetzt im Bericht Islamfeindlichkeit des Innenministeriums auch an den Medien geübt wird, wird normalerweise ignoriert. Und sagen wir mal, natürlich, klar, wir beide diskutieren das, aber in den Verlagshäusern an den Spitzen kommt das in der Regel nicht an. Man lässt das nicht an sich heran. Ich habe da auch ganz lustige Erlebnisse mit Programmleitern großer öffentlich-rechtlicher Medien. Mit einem habe ich mich mal bei einer Netzwerkrecherche gestritten, weil er meinte, ich dürfte sie nicht so sehr kritisieren. Also da ist eher, sagen wir mal, das ist eher Abteilung Attacke an der Stelle. Abwehren, was nicht sein darf. Und die öffentlich-rechtlichen Medien, wenn man ihnen ihre Qualität abredet, sind eher defensiv in ihrer Reaktion als offensiv. Ich würde mir da mehr Reformprojekte wünschen. Wir haben ein globales Zeitalter, wir haben eine populistische Bewegung, die zeigt, dass globale Berichterstattung nicht funktioniert, dass wir irgendwie da Feindbilder schaffen, gegen die wir vorgehen müssen. Aber ich sehe keine strukturelle Reaktion. Ganz im Gegenteil, wir haben viel AfD in den Medien und wenig Ausland. Und das kann es nicht sein.
Kai Hafes, vielen Dank.
Bitteschön.
Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt's über Medien zu lesen auf übermedien.de.